Ja, meine Damen und Herren, im neuen Jahr geht das jetzt mit neuem Schwung weiter. Und ich weiß, wenn man sich so lange nicht in den Grundzügen gesehen hat, muss man sich auch immer erstmal austauschen. Es gibt sehr viel zu erzählen, aber trotzdem bitte ich um konzentrierte Aufmerksamkeit, denn wir steigen jetzt in eine Erzählungen sind immer noch nicht zu Ende. Okay, wir steigen in eine komplizierte Materie ein und richten Sie sich auch darauf ein, da ich so einen gewissen Bogen schlagen muss heute, dass wir vielleicht erst 17.15 Uhr in die Pause gehen werden, denn die Sache ist kompliziert. Soziale Medien, in dem Teil sind wir ja, über Geld und Macht habe ich gesprochen, das ist ja fast sogar die Hälfte des Semesters, jedenfalls von der Gliederung her. Nach Geld und Macht wenden wir uns nun einem Medium zu, bei dem es um eine ganze Gruppe von Phänomenen geht. Unter Sympathie werden verschiedene Phänomene des Mitgefühls gefasst. Und dabei denkt man zunächst an zwei Formen, über die auch unendlich viel geschrieben worden ist, nämlich die Mitfreude und das Mitleid. Mitfreude und Mitleid. Eine Reihe von Theoretikern haben sich gefragt, ob das sich überhaupt um selbstständige Phänomene handelt dabei oder ob das nicht Ausschluss eines Phänomens ist, das man im weitesten Sinne mit Liebe bezeichnet. Manche Autoren wie Luhmann zum Beispiel nennen das Medium einfach Liebe, soziales Medium Liebe. Andere, die sich darauf konzentrieren, dass ja Liebe und Hass, gehört ja dazu, nur eine Leitdifferenz ist, die reden schlicht von Gefühlen oder sie reden von Emotionen als etwas, was zwischen Menschen los ist, also heiße Leidenschaften, kalte Hartherzigkeit, all das fällt bei mir unter dem Begriff Sympathie. Und dazu möchte ich nun einiges machen, was Sie ja schon in der Gesamtübersicht des Vorlesungsplanes haben. Hier nochmal die Gliederung. Ich fange an mit Atmosphäre. Dann kennen Sie schon meinen Stil, es wird immer wieder unterbrochen von Exkursen. Es gibt einen Exkurs Körper, Leib, Gefühl. Dann gibt es einen zweiten Punkt, den Sie nach der Weihnachtspause sehr gut verstehen werden, nämlich die Familienbande, die Familienbindungen, wobei Bande natürlich auch in einem tieferen Sinne etwas anderes heißen können. Dann gibt es einen Exkurs Bedürfnis, Begierde, Vertrauen. Und dann kommen zwei Punkte, Gemeinschaft und soziale Gruppen. Alles das werde ich wahrscheinlich heute gar nicht schaffen, sondern nächstes Mal noch weitermachen müssen. Ich will zuerst über Atmosphäre sprechen. Das ist eine vielleicht verwirrende Überschrift, denn die Erdatmosphäre, an die man ja zuerst denken könnte, in der solche Dinge wie Klima und Wetter anzusiedeln sind, also jetzt dieser wunderschöne Schnee in Freiburg, das scheint ja doch sehr, sehr weit ab von dem zu liegen, womit man anfangen müsste, wenn man über Sympathie sprechen will. Emotionen, so hat man ihnen irgendwann mal gesagt, sind im menschlichen Körper drin. Zwischen dem äußeren Wetter und den inneren Emotionen ist die Körpergrenze. Also dieser Schnee, der kommt jetzt von außen an die Haut. Das Schamgefühl kommt von innen an die Haut, sodass sie erröten. Können natürlich auch von der scharfen Winterluft erröten. Emotionen, Gefühle, das sind seelische Phänomene und die Seele oder die Psyche, so hat man es sich seit den Griechen im Abendland angewöhnt zu denken, die ist irgendwie dem Körper analog konstruiert. Und sie ist im Körper. Nicht? Wir sagen, mein Körper und da drin nicht, ist die Seele. Und wie denken wir uns das? Wir denken uns Psyche als einen eine Art Erlebnisverband, der dem Körper an Einheitlichkeit gleichkommt. Nicht? Mein Körper, meine Seele, beides ist verschieden natürlich, aber irgendwie analog, analog konstruiert. Und das auch, wenn eine Haut der Seele überhaupt nicht nachweisbar ist. Aber irgendwie denken wir uns das Individuum, das kompakte Individuum, als, wie man so sagt, Träger von Psyche. Ja, meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen nun zumute, diese liebgewordene Vorstellung ein wenig zu relativieren, will ich Ihnen zunächst mal die Vorzüge dieser Denkungsart in Erinnerung rufen. Zunächst mal, wenn man so denkt, also dieses Seelenkonzept, so nenne ich das, entlastet den Menschen vom Diktat der unwillkürlichen Regungen. Das kennen Sie ja. Es gibt diese seltsamen Sorten von etwas spüren, kurz, zäh, herabziehend, erhebend, wie immer, ist ja schwer zu beschreiben, sowas, Regungen, die, ja, was, die kommen und gehen gleichgültig, ob sie das nun persönlich wollen oder nicht. Und der Vorteil dieser geläufigen Seelenvorstellung als eines körperanalogen Erlebnisverbundes liegt zunächst mal darin, dass nun die Regie über diese seltsamen Phänomene Ihnen übertragen ist. Und diese Seelentheorie versichert Ihnen, also haben Sie keine Sorge, haben Sie keine Angst, Sie sind Herr im Seelenhaus. Es sind nur Ihre Gefühle. Sozial gewendet haben wir das, wenn Sie sich das Menschen im Plural vorstellen, haben wir das mit einer Art, wie soll man sagen, Seelenurbanisierung zu tun. Individuum neben Individuum, wie Seelenhaus neben Seelenhaus und überall gilt eben, my home is my castle. Und wenn dann irgendetwas Schlimmes passiert, an dem Emotionen beteiligt sind, dann ist auch die Verantwortungsfrage im Prinzip geklärt. Herr Weber war so wütend auf Herrn Schütz, dass er ihm eine gescheuert hat. Und Herr Weber, der hat dann gar keine Chance, irgendwie sich darauf zu verlegen, dass ein Dämon in ihn gefahren ist, der ihn gezwungen habe, so zu handeln. Also würden wir die Theorie der Seele als eines personal auf einen Körper hin verrechenbaren Erlebnisverbundes aufgeben, so kämen enorme juristische Probleme auf uns zu. Wir kämen dann in Zonen, die man aus früheren Zeiten kennt, wo es etwa um so etwas wie Besessenheit geht. Und das haben wir ja gerade 200 Jahre lang geschafft in Europa, dass wir die Hexen los sind, die auf anderen Kontinenten noch ihr Unwesen treiben, die unter den Verdacht gerieten, eben vom Teufel oder von bösen Geistern besessen zu sein. Und man müsste diese ganzen Prozesse, in denen ja unser Rechtssystem in Europa seine heutige Gestalt gewonnen hat, wir müssten diese ganzen Prozesse noch einmal wieder von vorne aufrollen. Also wenn man die psychischen Phänomene in den Körperkäfig steckt, das hat einen weiteren Vorteil, nämlich wenn man das so macht, zweiter Vorteil, dann wird die äußere Welt viel handlicher. Sie wird sicherer, sie wird geordneter, sie wird auch verstehbarer. Wie in jedem Studium, so auch beim Studium der Welt, ist es hilfreich, sich an wenige, aber klare, intersubjektiv und intermomentan, also auch in der zeitlichen Abfolge, immer gut identifizierbare Merkmale zu halten. In einer unübersichtlich chaotischen Welt braucht man Orientierung, zum Beispiel so einfaches Merkmal wie Größe. Größe ist ein Merkmal. Etwas kann riesig sein oder winzig klein sein oder irgendwas dazwischen. Aber, meine Damen und Herren, etwas, was überhaupt keine Größe hat, das desorientiert irgendwie. Genauso schwierig sind Phänomene, die keine Gestalt haben. Phänomene, die nicht nach Ruhe oder Bewegung objektivierbar sind und deren Lage im Raum nicht präzise bestimmt werden kann, wo das steckt. Wir kennen ja die ganzen Probleme der Neurophysiologen, die jetzt den Gedanken, den sie gerade haben, irgendwie lokalisieren wollen, wo das blinkt dann beim bildgebenden Verfahren. Also es ist unheimlich praktisch, wenn man diese nicht ganz unidentifizierbaren Reste der Welt, also was ist das, das Vage, das Gestaltlose, das Unplatzierbare, wenn man das irgendwo abladen kann, wo es die Ordnung der Welt nicht stört. Und die Seele, diese Seele, unser Seelenkonzept, das ist ein ideales Sammelbecken für diese nicht so genau identifizierbaren Reste der Welt. Ja, das habe ich gelernt bei einem Phänomenologen, einem sehr klugen, Hermann Schmitz, Emeritus in Kiel, im wunderschönen Buch Der unerschöpfliche Gegenstand. Dieser Hermann Schmitz, wo man sehr viel lernen kann, wenn es um Gefühle, Emotionen, auch um Leiblichkeit und Körperlichkeit und die Verbindungen geht, dieser Hermann Schmitz hat das sehr treffend charakterisiert. Also die Vorteile dieses Seelenkonzepts liegen einfach darin, einmal die Bannung der Besessenheit, also der Herr im Hausstandpunkt, Herr im Seelenhausstandpunkt, und die Vereindeutigung der Welt auf wenige Merkmale hin, das führt bei ihm zu der berühmten Innenwelthypothese und Introjektionsauffassung. Also zunächst mal die Innenwelthypothese. Wir kommen ein bisschen in Gebiete, die wir von Alfred Schütz auch schon kennen, aber es wird jetzt doch noch wieder etwas ganz anderes. Das lautet in den Worten von Hermann Schmitz, vielleicht hören Sie ruhig erst zu und ich entfalte Ihnen dann das auf der Folie später. Erste Annahme, die Innenwelthypothese, da schreibt er, ich zitiere, für jeden Menschen zerfällt die Welt in seine Außenwelt und seine Innenwelt. Mit der Maßgabe, dass ihm ein Gegenstand in seiner Außenwelt höchstens dann zum Bewusstsein kommen kann, wenn dieser Gegenstand in seiner Innenwelt mindestens einen Vertreter hat. Wenn zum Beispiel etwas gesehen oder gehört wird, so postuliert die Hypothese einen Akt des Sehens oder Hörens oder eine Empfindung oder ein inneres Vorstellungsbild in der Seele oder ein Bewusstseinsinhalt. Also die Innenwelthypothese besagt, die Wahrnehmung der Außenwelt funktioniert nicht ohne einen Innenweltrepräsentanten. Früher hatte man mal gedacht, im Sensualismus des 18. Jahrhunderts, unsere Seele ist wie ein weißes Blatt Papier. Da steht gar nichts drauf. Und dann kommen die Eindrücke und schreiben sich da alle rein. Das hat sich nicht so recht bewahrheitet. Seitdem denken wir anders in Europa. Wir denken, es gibt sozusagen immer auch einen Innenweltrepräsentanten, einen Bewusstseinsinhalt. Ganz eigenartige Vorstellung. Aber es sind ja auch Dinge, die man sich schwer irgendwie anders vorstellen kann. Innenwelthypothese. Und die zweite Hypothese, mit der wir operieren, nennt Schmitz die Introjektionsauffassung. Und da heißt es, ich zitiere, der Weltinhalt, der sich der reduzierenden Vergegenständlichung durch wenige dürftige, geschickt gewählte Merkmale entzieht, dieser Weltinhalt wird der gemäß der Innenwelthypothese aufgespannten Seele eingelagert. Was vorher etwa als Besessenheit von treibenden Göttern erdeutet war, gilt fortan kaum realistischer als Trieb in der Seele des Menschen. Eros und Phobos, also Götter außerhalb, werden zu Spezialitäten von Lust und Unlust. Außer mit den meisten fiktiven Vertretern im Sinn der Innenwelthypothese bevölkern sich die Innenwelten mit den unbestreitbar vorkommenden leiblichen Regungen, Gedanken, Gefühlen und Entschlüssen, von denen die dazwischen befindliche Außenwelt, der Durchschnitt aller Außenwelten von Individuen, so leergefegt wird, dass sie mit den großartigen Künsten der Naturwissenschaft und Technik tunlichst bequem beherrscht werden kann. Zitat Ende. Ja, Sie merken an diesem Gestus, also die Introjektionsauffassung nochmal zusammengefasst, die Seele erscheint als ein Behälter nicht verrechenbarer Weltinhalte. Also nur weil wir etwas in der Welt objektiv nicht messen, wiegen, verrechnen können, denken wir uns, naja, das liegt in der Seele. Auch eine eigenartige Vorstellung, der wir da folgen. Und an dem Sprachgestus von Schmitz merken Sie ja nun schon, dass man vielleicht mal überlegen könnte, Seele und Psyche auch ganz anders aufzufassen. Denn es gibt ja viele Beobachtungen, die man machen kann, viele Phänomene, bei denen das Konzept eines körperanalogen Seelenhauses Schwierigkeiten macht. Ich will nur ein paar ganz banale Beispiele nennen, die Sie kennen. Sie haben ja ab und an auch schon mal eine Stimme gehört, die man Gewissen nennt. Wenn Sie das mal beobachten, was das ist, da hört man, ja wo eigentlich? Da hört man, hört ja eine Stimme, die als ein ungeladener Gast, ne, im eigenen Seelenhaus dann anfängt, irgendwie zu rumoren und einen zu nerven. Das Gewissen kommt einem mit Warnung oder mit Tadel, und zwar gegen den eigenen Willen. Und es lässt sich manchmal wie ein Quälgeist auch nur schwer vertreiben. Sie kennen das. Was ist das? Die Stimme des Gewissens gehört natürlich nun zu den Gästen im Seelenhaus, die wir nach unserer sozialen Norm unbedingt hereinlassen müssen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Fremdstimmen im eigenen Seelenhaus, die sich als, wie Schmitz immer wieder sagt, als unwillkürliche Regungen bemerkbar machen. Unwillkürliche Regungen. Und wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, also sich vom Bologna-Stress entlasten und den sonstigen Stress, den Sie haben, und mal in sich reinhorchen oder aus sich heraushorchen, wo das herkommt, dann werden Sie vielleicht einem Seelenkonzept näher treten können, demzufolge realistischerweise das Gesamterleben einer Person eher als ein, wie Schmitz sagt, Konzert von Partialseelen beschrieben werden kann. Partialseelen, oder er sagt Regungsherden, so wie man von Krankheitsherden spricht, nicht? Ein Konzert von Regungsherden. Und diese Regungsherde, sie sind unstetig, sie sind nicht integriert. Man kann sich gespalten, zerrissen, entfremdet fühlen, wobei das sich auch schon eine etwas schiefe Ausdrucksweise ist, weil da etwas ist, das sich überhaupt nicht um diese Seelenhausvorstellung eines sich kümmert. Nun werden Sie sagen, naja, also schön und gut und so, aber was Sie hier jetzt vorführen, das ist doch alles im Prinzip innen. Das ist doch innen. Sie machen das Seelenhaus nur so ein bisschen komplizierter noch. Und daher möchte ich jetzt diese Seelenhausidee nochmal von der sozialen Seite her relativieren. Und da müssen Sie auch Ihre soziale Fantasie und Beobachtungsgabe schulen. Vielleicht ist Ihnen das schon mal passiert. Sie betreten ein Zimmer, darin sitzen ein paar Leute, und Sie spüren beim Eintreten schon, hier herrscht dicke Luft. Keiner hat was in dieser Richtung gesagt. Zum Beobachten, zum Wahrnehmen, zum Untersuchen, zum Fragen stellen, zum sich informieren, hatten Sie überhaupt keine Zeit. Was sagen Sie dann? Sie sagen, da schlägt einem die Atmosphäre entgegen. Es gibt sowas, die Atmosphäre. Und Sie wissen natürlich auch, dass Seminare etwa sehr verschiedene Atmosphären haben. Was ist das? Das handelt sich zweifellos um emotionale Phänomene, aber emotionale Phänomene, die nur schwer in das Seelenhaus einzusperren sind. Warum? Gefühle haben nämlich keine Haut wie der Körper. Man kann es anders formulieren. Man kann sagen, Körperraum und Gefühlsraum sind nicht deckungsgleich zu machen. Sie sind nicht deckungsgleich. Emotionen strahlen über die Körpergrenze hinaus und ziehen sich manchmal auch hinter die Körpergrenze zurück. Manchmal verkriechen sich auch Emotionen in irgendeiner Partie des Körpers. Sie punktualisieren sich und manche Psychosomatiker glauben ja, dass einige Krankheiten durch solche Fokussierungen von Emotionen in Körperteilen, Körpergebieten entstehen. Und der Volksmund sagt das ja schon lange, Ärger, Ärger, na wo geht der hin, der Ärger? Der geht auf die Galle. Klar, der geht auf die Galle, Gallensteine. Ja, meine Damen und Herren, trotz der beachtlichen Vorzüge, das traditionelle Seelenkonzept hat diese Vorzüge, aber ich möchte Sie doch ermutigen, ab und zu sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass Gefühle nicht nur in Ihnen sind, sondern dass Gefühle eben auch Atmosphären sind. Und dass diese uns ja allen geläufige Rede vom emotionalen Klima, das herrscht, nicht nur metaphorisch bildlich ist, sondern für uns in der Soziologie eine soziale Realität benennt. Ja, Gefühle, diese ganze Welt der Sympathie, Antipathie, Liebe, Hass, Vertrauen. Ich denke, wir Soziologen sollten den Versuch machen, im Unterschied zur Psychologie, die da wahrscheinlich gar nicht mitmachen kann, von der Atmosphärenhaftigkeit aufzuschließen. Und dieser Weg, es von der Atmosphärenhaftigkeit aufzuschließen, das Medium Sympathie, das fällt leichter, wenn man überhaupt auch erstmal eine klarere Vorstellung vom Körper hat, vom Körper, vom Leib, vom Gefühl. Und das möchte ich ein Stückchen weit entwickeln in diesem Exkurs Körper, Leib, Gefühl, ein Exkurs, der thematisch in den Bereich der Anthropologie hineingehört. Zunächst mal ist es wichtig, dass wir uns unsere Sprache, uns eine etwas genauere Terminologie in diesem Punkt zulegen. Was meinen wir, wenn wir von unserem Körper sprechen? Was ist das? Was meinen wir dann? Wenn wir von unserem Körper sprechen, dann interpretieren wir unsere Anwesenheit im Raum als Dasein in einem festen, dreidimensionalen, lückenlos ausgedehnten, flächig umrandeten Ding. Das Körperding. Und das Körperding, das ist so da, wie andere Dinge auch. Körper werfen Schatten, Ausnahme natürlich bei Vampiren, wissen Sie. Körper werfen Schatten, Körper haben Gewicht. Die Vorstellung, die wir von diesem Körper haben, woher entstammt eigentlich diese Vorstellung? Sie entstammt Erfahrungen des Sich-Besehens und des Sich-Betastens. Es handelt sich um das, was man das perzeptive Körperschema nennen könnte. Gesehene und betastete Körper, gesehene und betastete Körper haben eine Lage im Raum, die zueinander gleichen Abstand hat, zueinander gleichen Abstand hat. Also von Ihnen zu mir, ne, ist es genau lang, genauso lang wie von mir zu Ihnen, körperlich, gefühlsmäßig kann das alles ganz anders sein. Es gibt aber nicht nur diese Erfahrungen des Sich-Betastens, Sich-Besehens, also Perzeption, sondern es gibt auch eine andere Körpererfahrung, nämlich die Erfahrung des Sich-Bewegens im Raum. Und in dieser Erfahrung stellt sich der menschliche Körper ganz anders dar. Das fällt beim normalen Gehen, merkt man den Unterschied gar nicht so zum perzeptiven Körperschema. Aber bei komplizierteren Bewegungsarten orientieren wir uns an einer Dimension von Körperlichkeit, bei der es sich um Richtungen handelt, die von einem motorischen Zentrum ausgehen. Also Beispiel, was Sie ja als Kinder alle gemacht haben und Kinder auch immer wieder gerne machen. Beim Balancieren auf gefällten Baumstämmen im Schwarzwald. Nicht? Reagieren Sie mit blitzschnellen Änderungen der Lagen von Körperteilen und der Gewichtsverteilung, um den drohenden Sturz abzufangen. Dazu benutzen Sie überhaupt nicht Ihr perzeptives Körperschema. Im Gegenteil, wenn Sie gucken, wie viel Tiefe da liegt, wird das schon schwierig beim Balancieren, sondern sie benutzen etwas anderes, nämlich ein motorisches Körperschema. Und das motorische Körperschema ist eine andere Vorstellung des Körpers. Das motorische Körperschema, das ist durch Zentriertheit gekennzeichnet. Also beim motorischen Körperschema sind auch Lagen und Abstände nicht umkehrbar, wie beim perzeptiven Körperschema, wo Abstände gemessen werden. Also, wie soll man das klar machen, dass also dies dort, wo es jetzt mich hier juckt, hier, nicht, das finde ich mit motorischem Richtungssinn, ohne dass ich die Abstände irgendwie perzeptiv erfasse. Kann ich ja gar nicht sehen, was da auf meinem Rücken ist. Ja, nun gibt es aber nun neben dem perzeptiven und dem motorischen Körperschema noch einen anderen Typus, den wir besser mit dem alten deutschen Wort Leib bezeichnen. Wir haben ja zwei Worte, Körper und Leib. Für das, wovon ich jetzt sprechen werde, würde ich sagen, da benutzen wir lieber Leib. Den Leib sehen wir nicht, den Leib spüren wir. Die dritte Dimension, gespürter Leib. Wir haben drei Modelle, perzeptives Körperschema, motorisches Körperschema, gespürter Leib. Der gespürte Leib ist etwas anderes als der betastete Körper, denn Sie können sich, wenn Sie unter einer chronischen Bronchitis leiden, nicht sehr schwer in die Lunge greifen, zum Beispiel. Von unserer Lieblingsspeise sprechen wir von unserem, wie sagt man, Leibgericht und auch nicht unbedingt von unserem Körpergericht. Körpergericht, das könnte schon was ganz anderes sein. Für den gespürten Leib hat nun Schmitz, den Autor, auf den ich mich hier in dieser Stunde sehr stark stütze, da hat er sehr treffende Formulierungen gefunden. Er schreibt, ich zitiere, wenn man sich besinnt, was für das Spüren am eigenen Leibe übrig bleibt, wenn man von den Zeugnissen des Sehens und Tastens und des davon abgezogenen perzeptiven Körperschemas absieht, dann kommt eine ganz andere Struktur zum Vorschein. Es handelt sich um ein Gewoge verschwommener Inseln in beständiger Bildung, Umbildung, Verschiebung. Einige dieser Körperinseln entstehen und vergehen flüchtig, andere beharren und sind beständig, aber meist unauffällig spürbar. Solche beharrlichen Leibesinseln befinden sich in der oralen, analen und genitalen Zone sowie im Bereich der Fußsohlen, die im perzeptiven Körperschema kaum eine Rolle spielen, im spürbaren Leib, aber als Leibesinseln ohne Oberfläche dagegen eine beträchtliche. Zitat Ende. Also bei diesen Leibesinseln, gespürter Leib, handelt es sich um gespürte Phänomene, die, ja, wie soll man sagen, die ein Volumen haben. Wenn Sie mal Ihre Fußsohlen spüren, die haben ein Volumen, aber nicht unbedingt eine Grenzfläche, oder wenn Sie an Ihre Magenbeschwerden denken. Diese Phänomene sind auch nicht teilbar. Und wenn Sie bewusst einatmen, dann spüren Sie, was ein Volumen ist. Leibesinseln, die gespürt werden, kommen übrigens auch außerhalb der Haut vor. Zum Beispiel, Paradebeispiel, bei den sogenannten Phantomgliedern der Amputierten, die man ganz zu Unrecht für eine Täuschung hält. Sie sind für die Betroffenen beharrliche, aufdringliche, manchmal schmerzhaft gespürte Leibesinseln außerhalb der Haut. Es sind Täuschungen natürlich, aber Täuschungen in welchem Sinne? Täuschungen nur im Sinne des perzeptiven Körperschemas. Der Leib spürt diese Körperinseln höchst real. Ja, meine Damen und Herren, diese Differenz Körperschema, die beiden Körperschemen, gespürter Leib, die hilft uns, denke ich, nun auch zu einem genaueren Verständnis der Gefühle als Atmosphären, denn deshalb habe ich ja diesen kleinen Exkurs hier eingeführt. Der Körper, so können wir sagen, er befindet sich in einem Ortsraum mit relativen Lagen. Ortsraum mit relativen Lagen, relativen Orten. Und zwar immer dann, wenn das perzeptive oder motorische Schema angenommen wird. Eine bestimmte Raumschale. Der Körper hat immer einen relativen Ort und eine Lage. Beim gespürten Leib haben wir eine ganz andere Raumstruktur. Die Leibesinseln werden von einem Raum umspannt, in dem leibliches Befinden, leibliche Stimmungen, ein Siedlungsgebiet, so nennt Schmitz das, haben. Dieser Ort ist nicht relativ, sondern er ist absolut. Diese Leibempfindungen sind auch atmosphärenartig, aber in der Raumstruktur des gespürten Leibes haben sie eben einen absoluten Ort oder wie wir sagen, eine Position, nicht eine Lage, sondern eine Position. Gefühle dagegen, das funktioniert nochmal wieder ganz anders, das sind Atmosphären, die sich ortlos ergießen. Gefühle, das sind Atmosphären, die uns, ja, wie sagt man, die uns ergreifen, die uns affizieren, die uns anstecken. Das Ansteckende, was in der Soziologie ja so enorm wichtig ist, auch wenn Sie denken an die Gewalteskalation, das Anstecken. Wo dann natürlich kein Virus angesteckt wird, den man messen kann. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel von Schmitz, der das sehr schön immer formulieren kann, viel besser als ich. Er schreibt, ich zitiere, man kann sich den Unterschied, er meint jetzt den Unterschied leiblicher Empfindungen und des Gefühls als Atmosphäre, kann man sich klar machen, und zwar am Beispiel des Behagens, was er Behagen nennt, Behaglichkeit, Behagen. Er schreibt, ich zitiere, leibliches Behagen, etwa in der Badewanne oder morgens nach dem Aufwachen, wenn man vor dem Aufstehen noch einmal faul in die weiche Welt des Bettes zurücksinkt, das ist von anderer Art als das Behagen des Gefühls, geborgen zu sein in der Liebe eines Menschen oder eines harmonischen Familienkreises. Anders als dieses Gefühl ist das leibliche Behagen eine ganzheitliche leibliche Regung, örtlich abgehoben. Es reicht nicht über die Badewanne oder das Bett hinaus, aber nicht, weil es Ränder hätte wie der ein Körper, sondern durch einen absoluten Ort, wie man ihn auch als abgehoben aus einer diffusen Weite spürt, wenn man zum Beispiel von nasskaltem und schwülem Wetter fröstelnd oder schwitzend mit einer ganzheitlichen leiblichen Regung, von einer ganzheitlichen leiblichen Regung heimgesucht wird. Also leibliches Behagen, das ist etwas anderes als das Behagen, wo es einem auch ja warm ums Herz wird, wenn man an seine Freunde denkt oder an seinen Freund, seine Freundin. Sie können das jetzt noch weiter ausdifferenzieren, dazu kann ich Sie nur ermutigen. Aber Sie merken schon, dass wir überhaupt auch in unserem Fach die Termini von Wetter und Klima brauchen, um Emotionen versprachlichen zu können. Das ist ja ein eigenartiger Sachverhalt. Gefühle ergießen sich als Atmosphären in einen Gefühlsraum, der ortlos ist, wenn man ihm eben von einem Ortsraum her denkt. Atmosphären können sich ergreifend über mehrere Menschen legen. Wer aus einer Gruppe, in der getrauert wird, in eine Gruppe gerät, die fröhlich ist, der merkt, wie es sein kann, dass die Atmosphäre ihn oder sie bremst oder bewegt, frisch oder matt macht. Man merkt, wie der Kontrast der Atmosphären durch die Leibempfindungen hindurchgeht. Gefühle, so hat es Bernhard Waldenfels mal formuliert, Gefühle widerfahren uns. Sie widerfahren uns und werden dann zu den eigenen. Und dies geschieht eben dadurch, dass das Gefühl durch die leiblichen Regungen ergreift, die es dem Betroffenen auferlegt. Also der Kummer wird eben der meinige dadurch, dass er sich mir auf die Brust legt. Die freudige Atmosphäre wird die meinige dadurch, dass sie mich auch hüpfen macht. Es gibt Atmosphären, die einen tragen kennen, tragen können, nicht? Supporting Atmosphere, das ist in der amerikanischen Bildungspolitik eine ganz zentrale Kategorie. Bildungsprozesse funktionieren nur, wenn eine Supporting Atmosphere da ist. Ja, und es gibt natürlich niederziehende und einem Auftrieb gebende Atmosphären. Das können Sie alles weitermachen. Ja, Körper, Leib, Gefühl. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Das sind die Familienbande. Wo kommt das alles her? Die Brutstätte aller sympathetischen Gefühle, das ist ganz zweifellos die Familie. Da kommt das her. Und die Gründe dafür sind einsichtig, denn in der Paarbeziehung, wie in der Eltern-Kind-Beziehung, wie in der Geschwisterbeziehung ist immer lange Zeit die größte körperliche Nähe gegeben. Das ist sozusagen der Grund dafür, weil die körperliche Nähe da ist. Körperliche Nähe ist ein wichtiger sozialer Sachverhalt, ganz entscheidend. Familie ist überhaupt das Milieu der Nähe. Und die Atmosphären, sie ergreifen eben deshalb hier viel, viel machtvoller als in anderen Beziehungen. Ja, Familien, das sind komplizierte Gebilde. Das ist eine Banalität, aber man muss daran erinnern. Und wichtig ist natürlich, Familien sehen auch immer wieder etwas anders aus, je nachdem, wie man den Blickwinkel anlegt. Nicht? Aus der Kindsperspektive sieht Familie ganz anders aus als aus der Elternperspektive. Mütterlich und väterlich sind auch ganz verschiedene Sichtqualitäten auf die Familie. Brüderlich und schwesterlich sind auch nochmal verschiedene Sichtqualitäten. Und es ist für uns in der Soziologie gar nicht mal so einfach, jetzt zu entscheiden, von wo aus soll man denn eigentlich Familie erzählen, von wo aus soll man Familie denken. Also ich habe mir das ja hier auch überlegt, mit was fange ich denn an? Fange ich mit dem liebenden Paar an oder fange ich an mit dem niedlichen Baby? Das liebende Paar ist bekanntlich noch keine Familie, aber in der Regel fängt die Sache so an. Wobei man aus anderer Sicht das natürlich einfach als einen Vorlauf wegklammern kann, denn für jeden fängt die Familie mit der eigenen Geburt an. Ja, Familien sind heute in der Bundesrepublik Deutschland auch nicht mehr das, was sie mal waren. Keimzelle des Staates. Sie sind eher eine sozialpolitisch diskriminierte Randgruppe, wenn man das mal auf den Punkt bringen darf, wenn Sie heute um diese Zeit jetzt mal mit einem Ballon über Freiburg aufsteigen und so mit diesem X-Ray-Röntgenblick durch die Dächer und Wände durchschauen, um zu sehen, wer da in diesen Kästen drinsteckt, wohnt, so finden Sie im Moment überhaupt nur sehr wenige Haushalte, in denen jetzt Vater, Mutter, ein Kind, zwei oder mehr zusammenwohnen. Das dürften derzeit, 11-12% der Freiburger Haushalte sein. Der Rest, was macht der? Der singelt oder paart sich gerade. 3% dazu sind alleinerziehend. Meistens sind das Mutter-Kind-Diaden. Wie gesagt, das ist so eine Momentaufnahme. Über den Funktionswandel der Familie gibt es Berge von Literatur. Das ist ein Standardthema. Es gibt auch andere Zählweisen und andere Definitionen, was da Familie ist und neue Begriffe, Patchwork und wie sie alle heißen. Thema ist auch immer heiß umstritten in der Soziologie. Warum ist es heiß umstritten, das Thema Familie? Ja, ganz einfach deshalb, weil eben viele Emotionen daran hängen. Ja, zur Einführung, für die, die Spaß haben, da in den Ferien oder irgendwann im Leben, wenn es auf sie zukommt, mehr zu erfahren. Jacques Doncelot, Die Ordnung der Familie, das ist ein wunderschönes Buch, was einem sehr viel klar macht. Ja, wenn man die Geschichte mit dem liebenden Paar beginnt, so muss man über eine Form der Sympathie sprechen, bei der es um, wie soll man das sagen, leidenschaftliche Anziehung, Verlockung, um Attraktion geht. Und mit einem alten Terminus nenne ich dieses Sympathie nenne ich Begehren. Begehren, das ist, es gibt so etwas wie ein Begehren. Was ist das Begehren? Joachim Fischer hat das mal formuliert, der hat ja gesagt, Begehren ist die Zone des süßen Ziehens, des süßen Ziehens. Man sucht, wo immer es möglich ist, die Nähe der anderen Person, und es kann einem auch passieren, dass ein solch Begehren ganz kalt erwischt und man kann gar nichts dagegen tun. Man sagt dann so umgangssprachlich, der oder die andere hat mir den Kopf verdreht. Schöne Formulierung, aber es ist so, Kopf verdrehen. Und meistens kann man das auch noch nicht mal selbst bemerken. Man merkt auch kaum diese mitleidigen Blicke der anderen, die zu sagen scheinen, naja, hoffentlich ist dieser krankhafte Zustand des Verliebtseins bald vorüber. Und Verliebte, wenn Sie die mal sozial beobachten, die haben ja auch was ungemein Komisches in ihrem Verhalten. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, der hat mal gemeint, wahrscheinlich habe die Evolution diesen Mechanismus des Verliebtseins hervorgebracht, weil Mann und Frau, wenn sie allein ihrer Vernunftüberlegung folgen würden, sich niemals zur Paarung bereit fänden. Ist natürlich eine gewagte Hypothese. Auch schwer zu verifizieren. Aber ein Körnchen Wahrheit mag vielleicht darin drin stecken, wenn man bedenkt, dass mit den Prozessen der Rationalisierung von Lebensvollzügen, die die moderne Gesellschaft kennzeichnen, und zwar in den letzten 50 Jahren insbesondere sehr hohem Tempo der Beschleunigung, dass da ein bestimmter Typus irgendwie als animalisch empfundenen Begehrens zurückgeht. Der bekannte Sexualforscher Ernest Bornemann, der hat in einem der seiner letzten Interviews den Europäern ins Stammbuch geschrieben, dass niemals in der bisherigen Geschichte der europäischen Menschheit so wenig koitiert worden sei wie heute. Er hat das auch untersucht. Und das trotz der leichten Handhabbarkeit von Verhütungsmitteln. Auch das Wort Begehren oder Begierde oder Triebhaftigkeit, wenn Sie gucken, wo das gebraucht wird, dann ja doch meist im Zusammenhang krimineller Triebtäter, die oder Menschen, die irgendwie die zeitgenössischen Berührungsverträge tierisch missachten. Dabei ist Begierde überhaupt nicht tierisch in einem strengen Sinne. Ich würde im Gegenteil definieren, und das schiebe ich nochmal in einem kleinen Exkurs ein, Bedürfnis, Begierde, Vertrauen. Ich würde ganz anders die Terminologie anlegen. Ich würde sagen, Tiere haben keine Begierden, Tiere haben Bedürfnisse. Das ist etwas anderes, Bedürfnisse. Lebewesen überhaupt sind nicht autark, sondern unselbstständig. Jedes lebende Ding ist auf eine stoffliche Umwelt angewiesen. Das heißt eben, es hat Bedürfnisse. Was sind Bedürfnisse? Hunger, Durst, das Lebewesen braucht eine bestimmte Temperatur, bestimmte Lichtverhältnisse und Bedürfnisse müssen befriedigt werden. Es gibt Bandbreiten und Optima, Mangelerscheinungen und Sättigungsgrenzen. Aber die Nichtbefriedigung von Bedürfnissen hat bei allen Lebewesen Krankheit und Tod zur Folge. Und da wir auch Lebewesen sind, gilt das auch für uns. In der Anthropologie macht es eigentlich auch keine großen Schwierigkeiten, unseren Organismus in die Entwicklung animalischen Lebens einzureihen. Der Mensch ist ein vollständiges Tier, kein biologischer Invalide, wie manche meinen. Was ihn auszeichnet, sind eben zusätzliche Qualitäten. Er kann, so würde ich das sagen, über Bedürfnisse hinausgehende Begierden entwickeln. Da ist die Differenz. Über Bedürfnisse hinausgehende Begierden entwickeln. Genauer gesagt sind Begierden nicht einfach gesteigerte Bedürfnisse, sondern Begierden heben sich ab von Bedürfnissen, sie gehen ins Offene. Dieses Begehren, also wie die schöne Formulierung lautet, eben das süße Ziehen hat im Unterschied zum Bedürfnis eben eine markante Beimischung von Unerfüllbarkeit. Ein ganz wichtiger Punkt. Ein utopisches Moment ist da drin. In der Begierde, im menschlichen Begehren ist immer etwas Unerfüllbares. Eine Utopie steckt da drin. Und wenn man anfängt, über Utopien nachzudenken, auch über Sozialutopien nachzudenken, kommt man immer wieder auf diesen Punkt. Und auch in der Wirklichkeit, in der Empirie, wenn Sie Verliebte beobachten, dann wissen Sie auch, die zwei sind wirklich nicht von dieser Welt. Die schweben irgendwo im siebten Himmel. Das ist bei Tieren ganz anders. Wir haben ja eine interessante Zunahme von Tierfilmen seit den 90er Jahren in den Medien. Eigenart hat eigentlich auch noch keiner richtig untersucht, woher dieser Hype von Tierfilmen kommt. Und die schönsten oder die populärsten Tierfilme sind ja immer die mit Krokodil frisst Schlange oder umgekehrt. Oder die Kopulationsszenen eben. Und wenn man sich diese Kopulationsszenen von höher entwickelten Säugetieren in Tierfilmen ansieht, dann kann man schon allein am äußeren Verhalten die, wie soll man sagen, Bemessenheit einer gegebenenfalls motorisch durchaus intensiven, aber in ihrer Finalität markanten Bedürfnisbefriedigung beobachten. Dann ist fertig. Das ist der Unterschied von Bedürfnissen und dem Begehren, was ins Utopische geht. Ja, um nicht missverstanden zu werden, auch Menschen kennen sowas wie flache, schnelle Befriedigung der Bedürfnisse. Und wer im Hochsommer hier 3 Stunden durch den Schwarzwald gegangen ist, der stillt seinen Durst an der Quelle genauso wie der Hund, der ihn begleitet hat. Aber mit dem Begehren kommt eine spezifisch menschliche Öffnung hinein. Begehren, das nochmal zu wiederholen, zeigt sich auch immer nur in Bildern des Unerfüllbaren und des Utopischen. Begehren generiert Imaginationen und es sind auch dann ja immer die Bilder, von denen wir sagen, ja, das wäre wunderschön, traumvoll, das wäre es überhaupt. Ja, meine Damen und Herren, jetzt überlege ich mal, ob wir nämlich vielleicht doch eine Pause machen. Nein, wir können noch keine Pause machen. Ich wollte noch eine Viertelstunde weitermachen, dass ich den Faden habe, denn jetzt sind wir gerade drin. Nun habe ich ja diese Geschichte von der Familie doch mit dem liebenden Paar angefangen. Wie geht das weiter? Die beiden werden intim. Der entscheidende Indikator, das haben wir rausgekriegt in der Soziologie, für die Intimität in Paarbeziehungen ist, wann wer die Wäsche des anderen in die eigene Waschmaschine tut. Insbesondere die Leibwäsche. Das ist höchst kompliziert geregelt, wann diese Schwelle überschritten wird. Das können Sie nachlesen beim Kollegen Jean-Claude Kaufmann. Schmutzige Wäsche. Der hat übrigens zu dieser Frage wunderschöne sozioethnografische Untersuchungen gemacht. Single Frau und Märchenprinz ist auch ein wunderschönes Buch von ihm. Ja, schmutzige Wäsche. Es gibt Schwellen der Intimität, das ist ganz wichtig. Die ändern sich auch kulturell. Das ist mal was anderes, mal ist es sozusagen eine verbale Erklärung gewesen im 19. Jahrhundert, die eigentlich eine Intimitätsschranke überschritten hat. Aber wie gesagt, 1994 ist es das mit der Wäsche in der Waschmaschine gewesen. Wie das jetzt heute ist, weiß ich nicht, ob das immer noch so ist, das können Sie selber feststellen. Ja, wenn nun der Traummann, eben der Märchenprinz oder die Traumfrau, die Angebetete gefunden ist, so stellt sich die Schicksalsfrage, Kinder oder keine. Wir, das heißt meine Kollegin Helferich von der Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit und ich, wir, ein ganzes Team von Mitarbeitern, wir sind seit Jahren dabei, das zu untersuchen, als Auftragsforschung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Abgeschlossen ist die Studie Männerleben, die finden Sie unter www.männerleben.de. Das ist eine empirische Untersuchung über das reproduktive Handeln von Männern. Was ist das? Das ist das Zeugungshandeln von Männern. 1500 Interviews, 90 erzählte Lebensgeschichten, dazu Gruppendiskussionen, eine große Untersuchung mit spannenden Ergebnissen. Derzeit sind wir bei der Studie Frauenleben, das ist schon die zweite Studie Frauenleben, und zwar die Frauenlebenstudie, die sich speziell bezieht auf Familienplanung von Frauen im Alter von 25 bis 35 Jahren mit Migrationshintergrund, wo wir verschiedene Migrationspopulationen in der Bundesrepublik auf ihr reproduktives Handeln hin untersuchen. Also eine Formulierung aus den Interviews, die fand ich ganz toll, wo jemand sagte, mit der Planung, nicht? Das ist ja interessiert, besonders geplant, sie sagte, wir haben das ein bisschen geplant. Das trifft sehr gut die Realität, nicht? Wir haben das ein bisschen geplant. Also wir haben das geplant, wir haben es nicht geplant, können Sie auch nicht sagen. Wir haben es ein bisschen geplant. Hübsch, ne? Also Kinder oder keine. Und wenn es dann passiert ist, ist oft ganz schnell zu entscheiden, abtreiben oder nicht. Und der Fortschritt unserer Kollegen von der Humanbiologie und Humanmedizin, der Humangenetik, wird uns auch bald noch viel, viel mehr Machbarkeiten und Entscheidungsnotwendigkeiten aufzwingen. Und in diesen Jahren fangen ja auch schon Jahrgänge an zu studieren, die zur Welt gekommen sind, weil sie einer vorgeburtlichen genetischen Kontrolle unterworfen wurden. Und die Zahl derjenigen, die ohne vorgeburtliche genetische Kontrolle zur Welt gekommen sind, einer freiwilligen genetischen Kontrolle, versteht sich natürlich, die wird mit der Zeit geringer werden. Also, wenn Sie zur letzteren Gruppe gehören, wenn Sie irgendwelche körperlichen Anpassungsprobleme an die heutige artifizielle Lebensumwelt haben, zu Allergien neigen, Leberflecken, genetische Krebsdispositionen, nicht asbestresistent sind oder sonst was haben, was irgendwie an Ihren Genen hängt, seien Sie nicht traurig, freuen Sie sich Ihres vorgeburtlich ungeprüften Daseins. Sie könnten die Letzten Ihrer Art sein. Denn, entschuldigen Sie, wenn ich mit Entsetzen Scherz schreibe, aber es ist ja so, der verantwortungsbewusste Paare heute, sie tendieren dahin, sich das werdende Leben erstmal möglichst genau anzuschauen, bevor sie es zur Welt kommen lassen. Ich weiß, das sind makabre Reflexionen, aber seit wir die technische Möglichkeit haben der In-vitro-Fertilisation, das heißt der Entstehung menschlichen Lebens außerhalb des weiblichen Körpers, seitdem wir Möglichkeiten fantasieren, die DNS im Labor zu rekombinieren, wachsen Handlungsmöglichkeiten des Menschen, wächst die Macht des Menschen über natürliche Prozesse und damit kommen eine ganze Menge Probleme auf uns zu. Das hat der Spiegel schon in den 90er Jahren getitelt, nicht wahr? Genprojekt Übermensch. Enhancement heißt die Debatte in den USA, ob wir nicht vielleicht doch versuchen, durch alles das, was wir wissen, irgendwie gesündere, klügere, fittere, intelligentere Menschen hervorzubringen. Ja, bioethische Literatur gibt es Berge davon. Es gibt sehr wenig über die Auswirkungen der Gen- und Reproduktionstechnologien auf die Familie. Das fängt gerade erst an. Thomas Lemke, einer Kollege aus Frankfurt, arbeitet sehr stark daran. Hervorheben möchte ich ein Buch, was droht vergessen zu werden, aber es ist ein wunderschönes Buch von Wolfgang Hegner, das von einem sehr sympathischen Lebewesen handelt, ein Menschenwesen handelt, auf das wir bald öfters stoßen werden, nämlich nicht der, die, sondern das Mannequin. Das Mannequin, Untertitel vom sexuellen Subjekt zum geschlechtslosen Selbst. Untertitel gibt sozusagen die These dieses Buches wieder. Ja, also zur Schicksalsfrage des liebenden Paares, Kinder oder keine, wird die Zusatzfrage kommen, wenn ja, welche, zufällige oder geprüfte. Und es wird die Zusatzfrage kommen, selektierte oder rekombinierte, und es wird die Zusatzfrage kommen, Schwangerschaft oder wissenschaftlich geprüfte Leihmutter oder biomaschinelle Androiden der Firma Daimler, Standort Deutschlands und so weiter und so weiter und so weiter. Also, bei der Do-it-yourself-Schwangerschaft, wie ich das jetzt nenne, ne, wächst der Embryo in der Geborgenheit des mütterlichen Leibes. Und nach der Geburt wird die Nabelschnur durchtrennt. In manchen Landstrichen ist es Sitte, dass das Aufgabe des Vaters tut, des Vaters ist. Aber trotz dieser Trennung bleibt eine Art Symbiose, wie wir das nennen, längere Zeit bestehen. Das Menschenkind wiegt sich auch, nachdem es herausgebracht ist, noch lange in dem stimmigen Raum dieses großen Leibes, der Mutterleib, an dem das Kind getragen wird, aus dem auch die erste Nahrung gezogen wird, ist beides einmal große spendable Einrichtung, später auf die Natur projiziert, große spendable Natur. Nicht? Deshalb haben frühe Gesellschaften immer natürlich auch die Mutter als Göttin verehrt, groß spendabel, aber auch was anderes, ein großer anderer Wille. Und das ist eben diese allen Psychoanalytikern hochvertraute Spaltung, die gute Mutter, die böse Mutter. Ja, meine Damen und Herren, durch ein technisches Versehen ist der Abschluss dieser Vorlesung in der Originalaufnahme verloren gegangen. Die Vorlesungsstunde wurde im Februar 2010 vervollständigt. Wir sind beim Neugeborenen, das sich im stimmigen Raum des Mutterleibs noch lange Zeit bewegt. Aber im Körper des Kindes quengeln Bedürfnisse und es sind dies vitale Bedürfnisse und die Abhängigkeiten sind noch nicht so recht unterscheidbar. Die Mutter kann zwar den Hunger stillen, aber die unangenehmen Blähungen, die sich nach dem Trinken einstellen, kaum abhelfen. Die Ambivalenzen von Angst und Geborgenheit sind extrem und im Schreien der Säuglinge tut sich ein gebieterischer Anspruch kund, dem Eltern nicht lange Widerstand entgegensetzen können. Nach wenigen Wochen haben Säuglinge exakt den Schreiton, die Frequenz getroffen, die die Eltern in besonderer Weise die Mutter auf Trab bringt. Was sich in den ersten Wochen ausbildet, das ist eine Atmosphäre des Vertrauens. Dieses Gefühl ist elementar. Man weiß, dass schwache Vertrauensatmosphären frühkindliche Schädigungen darstellen, an denen Erwachsene noch leiden. Vertrauen, das ist die Überzeugung, bei einem anderen aufgehoben zu sein. Und die Familie ist die bisher einzige Institution, die Menschen immer wieder überformt haben, um ihre Disposition auf Vertrauen hin zu entwickeln. Die Atmosphäre des Vertrauens ist nämlich eine komplizierte Atmosphäre. Die Geborgenheit darf keine Zwangsjacke sein. Bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern fehlt oft die zweite erwachsene Person, die die Symbiosen relativiert. In manchen Ländern schnallen sich Mütter die Babys so vor dem Bauch, dass sie der Welt den Rücken zeigen, und die Väter halten das Kind so, dass es dem Vater den Rücken zeigt und ihn die Welt sieht. Und das symbolisiert zwei diametral entgegengesetzte Weltauffassungen, die auch zum Ausgleich zwischen den Eltern einer Atmosphäre des Vertrauens bedürfen. Die Atmosphäre der Vertrautheit ist in gewisser Weise zeitenthoben. Vertrautheitsbeziehungen sollen trotz der Wechselfälle des Lebens, wie man so sagt, halten. Und wer wissen will, was es alles mit der Atmosphäre des Vertrauens in Familien auf sich hat, der findet Berge von Material in den Akten von Scheidungsprozessen und in Interviews mit Geschiedenen. Denn welche Dimensionen Vertrauen hat, ist meist erst dann genau zu ermessen, wenn es enttäuscht wurde. Vertrauen ist so sehr eine originäre Disposition, dass wir es ganz selbstverständlich annehmen und Menschen, die ihr Misstrauen allzu oft zeigen, für irgendwie anormale Gestalten halten. Vertraute Atmosphären, die sind zeitenthoben und, ein weiteres kommt hinzu, sie haben ein typisches Binnenraumklima, das nach außen abgeschirmt ist. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Symbolik der Wohnung. Im Gehäuse, das geschützt ist, gibt es Spielräume. Für Kinder ist die Wohnung das erste Laboratorium ihrer Experimente, die erste Erfahrung des sozialen Neins, wie Sie im Text von Heinrich Popitz in unserem Rieder gelesen haben.
Es ist die Erfahrung, dass es Eindringlinge in die Mutter-Kind-Dyade gibt, die auch etwas von der Mutter wollen, wie zum Beispiel der Vater oder die Geschwister. Es ist die Erfahrung von Eifersucht, Rivalität und Neid. Kurz gesagt, das Spektrum von Mitgefühlen, von geteilten Gefühlen, von Atmosphären wird vom Kind fast vollständig in der Familie durchlebt. Man kann bezweifeln, ob im Erwachsenenstatus außer vielleicht der Atmosphäre des Verliebtseins und ihrer Transformationen, ob da überhaupt noch etwas Neues hinzukommt. Die Emotionalität des Erwachsenen baut auf der des Kindes in einer so strikten Weise auf, dass im emotionalen Erleben des Erwachsenen immer auch ein Stück der Kindheit reaktiviert wird. Es ist dies ja auch der Umstand, den sich die Freudsche Psychoanalyse und ihre diversen Abkömmlinge therapeutisch zunutze machen, indem sie auf dem Wege der Wiedererinnerung, der geschützten Wiederholung und der Trauerarbeit den Einzelnen hilft, sich von der mitunter lähmenden neurotischen Fixierung an die Atmosphären der Kindheit zu befreien. Die Atmosphären der Sympathie, denen Erwachsene begegnen und von denen sie ergriffen werden, anders gesagt, der emotionale Kitt, der Menschen aneinander bindet, hat eine familialistische Struktur. Und wenn Sie sich ein wenig darin üben, sich selbst gegenüber den Sie bewegenden unwillkürlichen Regungen und Assoziationen zu folgen, das heißt den Emotionen nachzuspüren, die Sie empfinden, wenn Sie Menschen begegnen, so werden Sie alle vertrauten Gestalten der Kindheit irgendwie darin wiederfinden. Da ist jemand wie die Mama oder die Mutti, jemand ist irgendwie väterlich, eine andere ist die kleine oder große Schwester, jemand der kleine oder große Bruder oder diese Zwillingsdublette, die man selber sein könnte. Und bemerkbar sind eventuell auch die Omas und Opas, die Onkel und Tanten und alle die, die im Radius familiärer Vertrautheit existiert haben. Sie sind mehr bös oder gut gesinnt, prägnant oder verschwimmend, je nach der Art und Intensität und Farbe der erlebten Atmosphären dabei. Ja, meine Damen und Herren, fassen wir diesen Exkurs zusammen. Vertrauen und Begehren, das sind die beiden Hauptformen des Mitgefühls der sozialen Emotion. Es handelt sich um soziale Medien, die Menschen aneinander binden. Vertrauen leitet sich von der Situation des Kindes her, es weist in den familiären Kontext der Herkunftsfamilie. Begehren führt zum liebenden Paar, es leitet sich von der leidenschaftlichen Anziehung her, deren Erfüllung in der Familie verboten ist. So sehr sie ihren Bruder, Schwester, Vater, Mutter lieben, keine Gesellschaft erlaubt es, dass sie sie heiraten. Das Inzesttabu ist universal und ja auch in den letzten Jahren noch einmal wieder vom Bundesverfassungsgericht verstärkt worden. Das Begehren treibt die Person aus der Herkunftsfamilie heraus in die Utopie des Nirgendwo. Zwischen Vertrauen und Begehren können sich auch Konflikte entwickeln. Und wie Sie wissen, ist bei den begehrlich zärtlichen Blicken, die das Paar sich schenkt, nicht sicher, ob zwischen ihnen so viel Vertrauen ist, dass sie zusammenbleiben. Ja, möglicherweise aus dieser Erfahrung heraus, dass Paarbildungen, die sich nicht zur Familie entwickeln, dass diese Paarbildungen Risiken bergen, und aus der anderen Erfahrung heraus, dass Familiendramen sich zu Tragödien entwickeln können. Aus diesen Erfahrungen heraus haben fast alle Gesellschaften eine Form der Sympathie an die Spitze ihrer Wertungslisten gesetzt, nämlich die Freundschaft. Die Freundschaft ermöglicht eine einzigartige Art der Kommunikation. Wir halten besonders wichtige Partien unserer Erfahrung zurück und sprechen über sie nur gegenüber dem Freund, der Freundin, die wir intern dann noch einmal hierarchisieren, meinen besten Freunde, meine beste Freundin etc. Von diesen Freunden lassen wir uns auch Dinge sagen, die wir uns von anderen gar nicht sagen lassen würden. Kritik und Rat von Freunden ist unschätzbar. Die Rede des Freundes wird angenommen, Warum? Weil hier eine Vertrauensatmosphäre herrscht, die die der Familienbande übersteigt. Und Freundschaft ist von daher auch ein politisches Prinzip. Politische Freundschaft bindet Staaten und Kommunen, Haushalte und Regionen aneinander und kulminiert in der Institution der Gastfreundschaft. Freundschaften müssen erklärt werden. Man muss das sagen. Und sie müssen bekräftigt werden. Man muss das auch wiederholen. Man muss das wieder sagen. Und dieses ist eine politische Daueraufgabe. Denn sonst entsteht eine Atmosphäre der Gleichgültigkeit. Und diese Atmosphäre ist enorm risikoreich, denn wie oft geschehen, wächst aus Gleichgültigkeit der Gegensatz der Freundschaft, die Feindschaft. Die Unterscheidung zwischen Freund und Feind ist, wenn Sie sich das mal überlegen, überhaupt der Begriff des Politischen. Vielen Dank.